Wir sind in der Mitte von Kapiteln, wo eigentlich der Dienst des Propheten Elisa beschrieben wird. Und der politische Hintergrund ist gerade so Krieg zwischen dem Syrerkönig Ben-Hadad und dem König des Nordreiches Israels, das war der Joram zu der Zeit. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, dass der Syrerkönig Ben-Hadad den Naaman, seinen Heerobersten, nach Israel geschickt hat, weil der aussätzig war. Und Gott hat ein Wunder getan, Gott hat ihn geheilt. Und er ist zurückgekommen, aber der König von Syrien war nicht besonders dankbar und hat begonnen, Israel anzugreifen. Aber Gott war mit Israel und hat durch den Propheten Elisa die Schlachtpläne der Aramäer oder Syrer, das ist dasselbe, hat es verraten. Und der König von Syrien hat gedacht, er hat irgendeinen Spion in seinen Reihen, aber die Leute haben ihn aufgeklärt und gesagt, nee, der Prophet Elisa ist hier beim König von Israel und der erzählt alles weiter, was du in deinem Schlafzimmer sprichst. Und dann haben die gedacht, wir überraschen den und nehmen den gefangen, haben die Stadt umzingelt, wo er war. Überraschung, ne, wenn Gott ihm alles verrät. Und der Diener von Elisa ist ausgeflippt, hat die Panik bekommen, wo er diese Armeen rund um die Stadt gesehen hat. Ja, was sollen wir tun? So wie Kevin allein zu Hause. Und Elisa hat gesagt, keine Panik, das ist jetzt meine Übersetzung, denn die, die bei uns sind, sind zahlreicher als die, die bei den Feinden sind. Und dann hat er gebetet, dass Gott ihm die Augen öffnet und ihm einfach geistlich sehen lässt, die geistliche Realität. Und er konnte sehen, feurige Wagen und ein Riesenheer um sie herum, Gottes Armee. Und dann hat Gott die Syrer blind gemacht. Interessant, die Gläubigen, die konnten geistlich sehen, die hat er sehend gemacht, die Ungläubigen hat er verblendet und die waren irgendwie in so einem verwirrten Zustand und Elisa hat sie mitten nach Samaria geführt, in die Hauptstadt der Feinde und der König hat sich gedacht, ja, was soll man machen, soll man die fertig machen, soll man sie umbringen alle und Elisa hat gesagt, nee, würdest du doch auch nicht mit deinen Kriegsgefangenen tun, das sind die Kriegsgefangenen des Herrn, setz ihnen was zu essen vor, tu denen Gutes. Wie die Bibel das sagt, wenn dein Feind hungert, dann gib ihm zu essen, wenn ihm dürstet, dann gib ihm zu trinken. Das haben sie getan und haben sie wieder nach Hause geschickt. Aber der Syrerkönig hat nicht locker gelassen. Und so lesen wir hier im Vers 24, und es geschah danach, da versammelte Ben-Hadad, der König von Aram, sein ganzes Heer und zog herauf und belagerte Samaria. Und wir kennen schon aus der Geschichte Israels, Gott hat es 3. Mose Kapitel 26, 5. Mose Kapitel 28, Segen und Fluch, wo er das dem Volk vorgelegt hat, hat er vorausgesagt, wenn ihr treu seid, wenn ihr an mich glaubt, wenn ihr mir gehorsam seid, dann werde ich euch segnen über eure kühnsten Vorstellungen hinaus. Aber wenn ihr euch von mir abwendet und den Götzen dient, dann werde ich euch züchtigen. Und er hat das vorausgesagt. Eine Art, wie er sie züchtigen wird, ist, dass die Feinde die Oberhand haben über Israel. Das war immer so. Wenn Israel dem Herrn treu war, waren sie siegreich. Wenn sie ihm untreu waren, hat Gott die Feinde benutzt, um sie zu züchtigen. Und so auch hier, der König von Aram zog herauf und belagerte Samaria. Das war eine ganz übliche Kriegstaktik damals. Haben einfach die großen Städte, wo sich alle zurückgezogen haben, eingekreist, sodass niemand rein konnte, niemand raus konnte und haben einfach gewartet, bis die Leute so hungrig sind, dass sie aufgeben oder verhungern. Konnte manchmal ein Jahr lang, zwei Jahre lang dauern. Die Feinde hatten das Ackerland, alles rundherum, die waren versorgt, aber die Stadt haben sie ausgehungert. War eine verlustlose Art eigentlich, um Krieg zu führen für die Angreifer. relativ verlustlos zumindest. Und so lesen wir in Vers 25, es geschah eine große Hungersnot in Samaria und siehe, sie belagerten es, bis ein Eselskopf für 80 Schekel Silber und ein Viertel Kab Taubenmist für 5 Schekel Silber gehandelt wurden. Ich weiß nicht, wer von euch irgendein Geld ausgeben würde für Vogelkacke. Aber hier ein Stück Taubenmist, in meiner Anmerkung steht, ist ungefähr 0,3 Liter Taubenmist für 5 Schekel Silber und ein Eselskopf, Abfall normalerweise, wo ja nicht viel drauf ist, vielleicht so ein bisschen Haut, bisschen Fleisch für 80 Schekel Silber. Im Vergleich dazu, am Anfang von Kapitel 7, sehen wir, dass der normale Preis für Essen für ein Maß Weizengrieß, ein Maß waren 7 Liter, für einen Schekel und 2 Maß Gerste, also 14 Liter Gerste für einen Schekel verkauft wurde. Und hier wird jetzt so eine Cola-Dose voll Taubenkacke für das Fünffache verkauft. Inflation. Wir sehen schon, es geht ihnen sehr schlecht. Sie haben kaum zu essen, sie sind wirklich am Verhungern. Und was nutzt dir alles Geld der Welt, wenn du nichts zu essen hast? Sogar Vogelkacke haben sie verkauft, weil da vielleicht noch ein paar Körner drin waren oder irgendwas näher. Ja, das, vielleicht kann man es auch nicht vorstellen, Nina. Aber es kommt noch schlimmer. Und es geschah, als der König von Israel auf der Mauer einherging, vielleicht zu den Feinden rüber gesehen hat, da schrie eine Frau zu ihm, hilf mein Herr und König. Und das war eigentlich nicht anständig, dass eine Frau mit einem Mann geredet hat und schon gar nicht zum König hinzuschreien, einfach so. Aber es waren besondere Zeiten. Er aber sagte, hilf dir der Herr nicht, woher soll ich dir helfen? Wir sehen, der war nicht gut drauf. Etwa von der Tenne oder von der Kälterkufe? Er ist sarkastisch hier. Und der König sagte zu ihr, was hast du? Sie sagte, diese Frau da hat zu mir gesagt, gib deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen. Meinen Sohn wollen wir dann morgen essen. So kochten wir meinen Sohn und aßen ihn. Als ich aber am anderen Tag zu ihr sagte, gib deinen Sohn her, dass wir ihn essen, da hatte sie ihren Sohn versteckt. Schlimme Zeiten. Sogar bei McDonald's gab es nur mehr die Kindermenüs. Nee, es ist, Entschuldigung, das ist wirklich eine traurige Situation eigentlich. Traurig hier, die Leute fangen an, die eigenen Kinder zu essen. Und das war vorausgesagt hier, 3. Mose, Kapitel 26, dass es so weit kommen würde. Eine furchtbare, furchtbare Situation. Wir sehen zweimal in der Bibel und einmal aus der Geschichte wissen wir, dass es passiert ist. Hier und dann als die Babylonier Jerusalem eingenommen haben und belagert haben und dann 70 nach Christus, als die Römer Jerusalem zerstört haben. Zum Schluss ist es auch passiert, dass die Leute zu Kannibalen geworden sind und ihre eigenen Kinder gegessen haben. Ich auch nicht. Die waren so verzweifelt. Es ist schwer vorstellbar. Es ist wirklich, es zeigt, wie verzweifelt wir am Ende die Menschen hier waren. Vielleicht haben sie es irgendwie rational, dass sie gesagt haben, nee, die Kinder sterben sowieso. Ich weiß es nicht. Es ist schwer vorstellbar, es ist wirklich furchtbar. Und könnt euch vorstellen, wie es dem König gegangen ist, als die Frauen da streiten und sie sagt, hey, wir haben mein Kind gegessen und jetzt hat die ihr Kind versteckt. Können wir ja nicht übel nehmen, dass sie ihr Kind versteckt hat. Und ja, und sie schreien zum König um Gerechtigkeit. Was soll der tun? Wie hat er sich gefühlt? Ist wirklich furchtbar. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob unsere Gesellschaft viel besser ist. Ne? Wie viele Kinder bringen wir um? 100.000, 120.000? Nur die offizielle Statistik. 120.000 Ungeborene weil die Leute irgendwo ihren Appetit, sage ich mal, ihre Lüste befriedigen wollen, keine Zeit, keine Lust, kein Geld haben für Kinder. Aber furchtbare Situation hier. Es geschah, als der König die Worte der Frau hörte, da zerriss er seine Kleider, und zwar als er noch auf der Mauer einherging und das Volk sah, und siehe, er trug Sacktuch darunter auf seinem Leib. Das war Zeichen der Buße, Zeichen der Trauer. Also er hat im Geheimen hier unter seinen königlichen Kleidern hat er getrauert und Buße getan, und das Volk sieht es. Und dann Vers 31, und er sagte, so soll mir Gott tun und so hinzufügen, wenn der Kopf Elisas, des Sohnes Schafats, heute auf ihm bleibt. Typisch menschlich. Wer war denn schuld an der Situation? Eigentlich der König, weil er ein Götzendiener war, weil er dem Herrn nachgefolgt ist, das Volk verführt hat. Er war verantwortlich für die Situation. Aber er sucht sich einen Sündenbock, sagt, weh, diesem Elisa, wenn ich den erwische, mache ich ihn an Kopf kürzer. Können vielleicht seinen Kopf essen dann. So typisch, ne? Solange es gut geht, sind wir die Macher. Wenn es sobald schlecht geht, Gott ist dran schuld. Der Prophet, der Mann Gottes, ist schuld. Vielleicht war er sauer auf den Elisa, dass er nicht zugelassen hat, dass er die Aramäer umbringt, als sie in seiner Stadt waren und er die Gelegenheit dazu hatte. Wer weiß, was da alles mitgeschwungen hat. Vers 32. Elisa aber saß in seinem Haus, und die Ältesten saßen bei ihm, die Leiter des Volkes, und der König sandte einen Mann vor sich her. Bevor nun der Bote zu ihm kam, sagte er, das heißt Elisa zu den Ältesten, habt ihr gesehen, dass dieser Mördersohn hergesandt hat, um mir den Kopf abzuschlagen? War der Sohn von Ahab und Isabel, sagt dieser Mördersohn, dieses Mörderkind, will mich umbringen, hat ein Wort der Erkenntnis, während er hier mit den Leitern des Volkes zusammensitzt und fastet. Seht zu, sobald der Bote kommt, verschließt die Tür und drängt ihn mit der Tür zurück. Haltet die Tür zu, wenn er kommt. Ist nicht der Schall der Tritte seines Herrn hinter ihm zu hören? Also haltet die Tür zu, sein Herr kommt gleich hinter ihm. Ich will mit ihm persönlich reden. Noch redete er mit ihnen. Siehe, da kam der Bote zu ihm herab. Und er sagte, siehe, dieses Unglück kommt von dem Herrn. Also er ist der König, sagt jetzt, dieses Unglück kommt von dem Herrn. Was soll ich noch länger auf den Herrn warten? Seht ihr wieder, Gott ist schuld. Zwei mögliche Reaktionen, die Menschen haben, wenn Schicksalsschlägen in schweren Zeiten, und wirklich dieses Unglück hat er selber über sich gebracht, seine eigene Sünde, aber zwei Reaktionen. Entweder die Leute lassen sich brechen, das ist Gottes Absicht hier, als das Volk züchtigt, und sie schreien aus nach Gott. Und leider Gottes, manche Menschen müssen erst wirklich hier so ganz auf den Boden kommen, bis sie endlich zu Gott ausschreien, bis ihr Stolz gebrochen ist und sie sagen, Gott, rette du mich, hilf du mir. Oder die andere Möglichkeit ist, Leute verhärten ihr Herz. So wie die Sonne zwei Effekte haben kann. Schokolade wird geschmolzen, Ton wird gehärtet. Manche Menschenherzen sind Schokolade, manche sind wie Ton, machen sich hart. Selben Umstände, zwei Reaktionen. Gott wollte das Volk zur Buße bringen, das war immer sein Zweck. Gott sagt öfter in den Propheten, habe ich den Gefallen dran, dass mein Volk stirbt oder dass mein Volk leidet? Nicht vielmehr, dass sie umkehren zu mir, sich segnen will. Das war seine Absicht, aber König hat sein Herz verhärtet, hat Gott angeklagt. Was soll ich noch länger auf den Herrn warten? Vergiss den Herrn. Da sagte Elisa, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, morgen um diese Zeit wird ein Maß Weizengrieß für einen Schekel verkauft werden und zwei Maß Gerste für einen Schekel im Tor von Samaria. Da antwortete der Anführer, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes und sagte, siehe, wenn der Herr Fenster im Himmel machte, könnte wohl so etwas geschehen? Selbst wenn Gott Grieß vom Himmel regnen würde, könnte sowas geschehen? Bräuchten wir länger, um so viel einzusammeln? Macht sich hier lustig über Gottes Wort, über Gottes Verheißung. Er aber sagte, siehe, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, doch du wirst nichts davon essen. Reaktion des Unglaubens. Das ist nicht so oft unser Problem auch. Nicht, dass wir nicht an Gott glauben. Die haben alle an Gott geglaubt. Das waren alle religiöse Leute. Es gab damals noch keine Atheisten. Die haben alle an irgendeinen Gott geglaubt. Atheismus ist ein sehr junges Phänomen. Und ich glaube, wenn man der Sache wirklich auf den Grund geht, gibt es wirklich ganz wenige wirkliche Atheisten. Wir glauben, dass es einen Gott gibt. Wir glauben auch, dass Gott allmächtig ist. Wenn es Gott gibt, kann er alles tun, oder? Kein Problem. Das Problem war, der konnte sich nicht vorstellen, wie Gott das tun könnte. Wie? Selbst wenn das Mehl vom Himmel regnet, wie kann das passieren? Macht sich lustig hier über Gottes Verheißung. Gott hat uns große Verheißungen gegeben. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Sucht den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Sagt, sorgt euch nicht, was soll ich essen, was soll ich trinken. Sorgt euch nicht um diese Dinge. Dafür leben die Heiden, die Gott nicht kennen. Die sind Materialisten, die leben für diese Sachen. Aber ihr sucht zuerst das Reich der Himmel und seine Gerechtigkeit und all das wird euch hinzugefügt werden. Hat Gott uns verheißen. Trotzdem flippen wir manchmal aus, oder? Machen uns Sorgen. Bekommen es mit Angst zu tun, weil wir nicht verstehen können, wie kann Gott es tun? Ja, wir glauben an Gott und wir wissen theoretisch zumindest, er ist allmächtig, er kann alles tun, aber dann sind wir in einer Situation, wo wir pleite sind, wo wir Unterstützung brauchen oder in einer unmöglichen Situation im Job, auf der Arbeit oder in der Beziehungskrise. Und wir sind ungläubig, wie dieser Hauptmann und sagen, ach, wie kann das passieren? Ich weiß meine ersten 2 Jahre hier in Grünstadt. Meine Eltern haben mindestens einmal in der Woche angerufen und mein Papa hat mir all diese unangenehmen Fragen gestellt. Wovon wirst du leben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Gott wird mich versorgen. Wie willst du mal eine Familie ernähren? Keine Ahnung, ich kann mich gerade selber nicht ernähren. Was ist mit der Rente? All diese Fragen. Und ich weiß es nicht. Und ich habe mir wahnsinnig Sorgen gemacht. Aber wisst ihr, was Gott hat versorgt? Im Herbst bin ich 10 Jahre hier. Gott hat versorgt. Und ich kann es nicht verstehen, wie. Ich meine, teilweise, okay, jetzt kriege ich ein Gehalt, kann meine Miete bezahlen und mir Futter kaufen, aber keine Ahnung, wie mein Auto läuft und wo das alles herkommt. Aber Gott versorgt. Gott versorgt. Und wir müssen daran festhalten, an wer Gott ist. Und nicht versuchen, seine Wege zu verstehen unbedingt. Ich weiß nicht, wie Gott das alles macht. Ich weiß nicht, wie Gott Gebete erhört. Ich weiß nicht, wie Gott die Herzen von Menschen verändert. Aber wir haben sein Wort, so wie die damals das Wort Gottes hatten. Und daran können wir festhalten, wir wissen, wer Gott ist. Er ist unser liebender Vater und wir haben diese Verheißungen in seinem Wort. Wir sind sein Augapfel. Daran müssen wir festhalten. Im Glauben an den Verheißungen Gottes. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen, sagt der Paulus. Im Glauben festhalten. Wir werden später noch sehen, dass Unglaube wirklich schlechte Frucht hat. Aber das Glaube gesegnet wird. Wie kann Gott es tun? Na, selbst wenn er den Himmel aufmacht und es Mehl vom Himmel regnet, wie kann das sein? Seht, wie es sein kann. Vers 3. Nun waren da 4 aussätzige Männer am Eingang des Tores. Aussätzigen durften nicht in der Stadt leben, die mussten außerhalb leben. Und die Leute haben dann aus Mitleid ihren Abfall über die Stadtmauer geworfen und vielleicht noch ein bisschen mehr. Und davon haben die sich dann ernährt. Wenn die jetzt schon in der Stadt Eselsköpfe und Taubenkacke und Kinder essen, können wir uns vorstellen, was hier über die Mauer geworfen wird. Wahrscheinlich nicht viel. Vielleicht das Gebiss von dem Pferd noch, keine Ahnung. Aber sie sind in einer noch schlechteren Situation. Und die sagten einer zum anderen, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Wenn wir sagen, lass uns in die Stadt gehen, in der Stadt herrscht ja die Hungersnot, dann werden wir dort sterben. Wenn wir aber hier bleiben, werden wir auch sterben. So kommt nun, lass uns ins Heerlager Arams überlaufen. Wenn sie uns am Leben lassen, dann leben wir und wenn sie uns töten, dann sterben wir. Also, wir haben eh nicht viel Wahl. Wir sind aussätzig, wir sterben sowieso. Wenn wir in die Stadt gehen, da gibt's nichts. Wenn wir hier bleiben, sterben wir auch. Also versuchen wir es. Gehen wir ins Heerlager der Aramäer und vielleicht werden sie uns umbringen. Aber vielleicht haben sie Barmherzigkeit und sie lassen uns am Leben und sie werden uns füttern. 4 Aussätzige, die Gott gebraucht. Jüdische Tradition sagt, dass es der Gehasi war, der ehemalige Diener von Elisa und seine Söhne. Wissen wir nicht, ob das stimmt. Aber seht ihr, sie machten sich in der Abenddämmerung auf, um ins Heerlager Arams zu kommen und sie kamen an den Rand des Heerlagers von Aram und siehe, da war kein Mensch. Denn der Herr hatte das Heerlager Arams ein Getöse von Wagen und ein Getöse von Pferden hören lassen, das Getöse einer großen Heeresmacht. Ich habe so eine Idee, welche Heeresmacht das gewesen sein könnte. Wahrscheinlich dasselbe Heer, was Elisa und sein Diener gesehen haben. Die feurigen Pferde und die feurigen Wagen. Diener hat er die Augen geöffnet, dass er sieht. Hier hat er den Aramäern die Ohren geöffnet, dass sie hören. Und sie hören hier so ein riesiges Heer. Da hatten sie einer zum anderen gesagt, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten gegen uns angeworben, dass sie über uns kommen sollen. So hatten sie sich aufgemacht und waren in der Abenddämmerung geflohen. Sie hatten ihre Zelte und ihre Pferde und ihre Esel zurückgelassen. Es ist dumm. Also wenn ich geflohen wäre, ich hätte mich auf ein Pferd gesetzt. Zumindest, aber die waren so voll Panik und so verwirrt, dass sie einfach losgelaufen sind. Halbnackt, ihr Gewand liegen gelassen haben, ihren ganzen Fuhrpark, den Mercedes stehen lassen. Und das ganze Heerlager so, wie es war. Und sie waren um ihr Leben geflohen. Als nun jene Aussätzigen an den Rand des Heerlagers kamen, gingen sie in eines der Zelte und aßen und tranken. Also alle geflohen. Irgendwie hören sie dieses Geräusch von einem riesigen Heer und die sagen, die Ägypter und die, was waren die anderen, Hethiter oder was immer, die kommen, überfallen uns und sie laufen los, Panik, die Ägypter und alle anderen laufen mit, irgendwie ein großer Tumult. Und sie fliehen Und das Lager ist leer, die Zelte stehen noch. Die Tafel gerichtet in dem Zelt, Kerze brennt noch. Ganzen Pferde und Esel stehen noch draußen rum. Kleidung hängt auf der Wäscheleine. Und ich kann mir vorstellen, wie sie sich so am Zelt anschleichen und so mal langsam hier eine Plane hochheben, mal reingucken, niemand da. Und sie gehen rein und sie hauen sich mal die Bäuche voll. Und sie nahmen Silber und Gold und Kleider von dort mit und gingen hin und versteckten es. Das war ein Fest für diese Aussätzigen. Wenn ihr schon mal Jesus-Filme oder Ben Hur oder so Filme gesehen habt, die Aussätzigen, die sind eigentlich nie gut gekleidet, ne? Immer in diesen Lumpen, in denen sie rumlaufen. Es war ein Fest für die. Die sind da gekommen, haben gespeist. Oh, schau mal hier. Schönes blaues Gewand. Es passt zu deinen blauen Augen oder deinem blauen Auge, je nachdem. Haben hier Modeschau gemacht, haben sich das Zeug unter die Nägel gerissen, anprobiert, richtige Größe eingesteckt, Gold mitgenommen, alles versteckt, mehr als sie je ausgeben können in ihrem Leben. Und dann kehrten sie zurück und gingen in ein anderes Zelt und sie nahmen auch von dort etwas mit, gingen hin und versteckten es, war wie im Schlaraffenland für die. Da sagen sie einer zum anderen, wir tun nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Und nun kommt und lasst uns hineingehen und im Haus des Königs berichten. Haben ein schlechtes Gewissen bekommen. Wir hauen uns hier die Bäuche voll, wir lassen es uns gut gehen, wir haben hier ein königliches Mahl und die Leute hier in der Stadt, ein paar hundert Meter weiter, essen Taubenmist und Eselsköpfe und ihre eigenen Kinder. Und ist es nicht traurig? Nur einen Tag später hätten ihr Kind nicht essen müssen. Ne? Nur einen Tag warten. Aber manchmal geht es uns auch so, oder dass wir in Panik, in Angst irgendwas Unüberlegtes tun, was Dummes tun, was nicht nötig ist. Anstatt zu warten. Es ist immer zu früh aufzugeben. Immer zu früh. Ein Tag. Ich frage mich, wie diese Mütter sich gefühlt haben. Hätte ich nur einen Tag gewartet. Aber diese Aussätzigen bekommen ein schlechtes Gewissen. Sagen wir, speisen hier königlich, die Leute da drin verhungern. Leute, uns geht's geistlich wunderbar gut. Wir feiern hier ein geistliches Mahl. Jeden Sonntag, jeden Dienstagabend. Wir genießen Gottes Segnungen in unserem Leben. Und wir haben sonntags drüber gesprochen. Paulus sagt dem Timotheus, Timotheus, hier, tu das Werk eines Evangelisten. Ertrage Leid. Vollführe deinen Dienst.
Auch wir haben gute Nachricht. So wie diese hier. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft.
Evangelium bedeutet so viel wie gute Botschaft. Wir haben die gute Botschaft. Wir haben Gottes Wort. Wir erfahren seine Segnungen. Es ist eine Bringschuld, dass wir das weitergeben. Wie diese Aussätzigen. Es ist nicht richtig, wenn wir es für uns behalten. Und unseren eigenen Kuschelclub hier haben, uns einigeln und denken, ah, ist doch egal, ob die Leute draußen geistlich verhungern, ob die in die Hölle gehen, ob sie vor die Hunde gehen. Es kann uns nicht egal sein. Nicht, wenn wir Gottes Herz haben. Lass uns rausgehen. Lass uns rübergehen. Lass es uns weiter sagen. Lass uns es teilen, was Gott uns geschenkt hat.
Wir tun nicht recht, sagen sie. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen.
Ich glaube, das gilt auch für uns. Wenn wir es zurückhalten, dann, Mann, sind wir Gott ungehorsam.
Laden wir Schuld auf uns. Und nun komm und lasst uns hingehen und im Haus des Königs berichten. So kamen sie und riefen die Torwache der Stadt und berichteten es ihnen. Die durften ja nicht in die Stadt reingehen. Wir sind in das Heerlager Arams gekommen und siehe, da war kein Mensch und keine Menschenstimme, sondern nur die Pferde angebunden und die Esel angebunden und die Zelte so, wie sie waren. Da riefen es die Torwächter aus und man berichtete es drinnen im Haus des Königs. Da stand der König in der Nacht auf und sagte zu seinen Knechten, ich will euch sagen, was die Aramäer mit uns gemacht haben. Sie haben erkannt, dass wir Hunger leiden, da sind sie aus dem Lager abgezogen, um sich im Feld zu verstecken, indem sie sagen, wenn sie aus der Stadt herauskommen, dann wollen wir sie lebendig greifen und in die Stadt eindringen. Das klingt zu gut, um wahr zu sein. Das ist ein Trick. Da antwortete einer von seinen Knechten und sagte, man nehme doch 5 von den übrig gebliebenen Pferden, die hier noch übrig geblieben sind. Also siehe an, die Wohlhabenden, der König, die hatten offensichtlich doch noch Pferde, noch Essbares hier. Mercedes vom König wird als letztes verkauft. Hier, das Volk isst schon die eigenen Kinder und die haben hier noch 5 Pferde übrig. Ist typisch, ne? Mächtigen haben sich's wieder eingerichtet hier. Also, man nehme doch von den 5 übrig gebliebenen Pferden, die noch übrig geblieben sind, siehe, ihnen wird es ja doch ergehen, wie der ganzen Menge Israels, die hier übrig geblieben ist, siehe, schicken wir doch hin und lassen uns sehen. Lasst uns sehen. So nahmen sie 2 Wagen mit Pferden und der König schickte hinter dem Heerlager Arams Männer her und sagte, geht hin und seht. Und sie zogen hinter ihnen her bis an den Jordan. Und siehe, der ganze Weg war voll von Kleidern und Geräten, die die Aramäer auf ihrer hastigen Flucht weggeworfen hatten. Und die Boten kehrten zurück und berichteten es dem König. Das war eine übernatürliche Panik, die die Aramäer hier hatten. Von Samaria bis an den Jordan sind es, ich habe es nicht nachgeschaut, aber einige Kilometer. Ich kann mal auf der Karte nachschauen. Ich würde sagen, mindestens 20, 30, 40 Kilometer. Das ist eine übernatürliche Panik. Ich meine, normalerweise, selbst wenn sie in Panik loslaufen, irgendwo auf dem Weg, hätte vielleicht einer mal dran gedacht, lass uns mal umkehren, mal sehen, ob die wirklich hinter uns her sind. Ich glaube, das ist Gottes übernatürliches Wirken. Die sind völlig verwirrt, völlig außer sich. Den ganzen Weg ist Kleidung und Kriegsmaterial und Zeug verstreut. Die sind einfach um ihr Leben gelaufen. Wieder eine übernatürliche Rettung vom Herrn. Da ging das Volk hinaus und plünderte das Heerlager Arams. Da wurde 1 Maß Weizengrieß für 1 Schekel und 2 Maß Gerste für 1 Schekel verkauft nach dem Wort des Herrn. Wir müssen einfach rausgehen und sich bedienen. Der König hatte aber den Offizier, auf dessen Arm er sich stützte, zur Aufsicht über das Tor bestellt. Und das Volk trat ihn im Tor nieder, sodass er starb, gehört, es gibt Futter und sind drauf losgelaufen und über diesen Offizier wurde totgetrampelt. Gerade so, wie der Mann Gottes geredet hatte, der, als der König zu ihm herabkam, es vorausgesagt hatte. Es war ja geschehen, als der Mann Gottes zum König geredet hatte, 2 Maß Gerste werden morgen um diese Zeit für 1 Schekel verkauft werden und 1 Maß Weizengrieß ebenso für 1 Schekel im Tor von Samaria. Da hatte der Offizier dem Mann Gottes geantwortet und gesagt, siehe, wenn der Herr auch Fenster im Himmel machte, könnte wohl so etwas geschehen? Er aber hatte gesagt, siehe, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, doch du wirst nichts davon essen. So geschah es ihm nun. Das Volk trat ihn im Tor nieder, sodass er starb. Gott hält Wort. Bittere Frucht von Unglauben. Alle anderen haben gegessen, haben sich bedient. Wirklich rein aus Gottes Gnade sind wir das illustriert. Gott verlangt nie etwas von uns, was er nicht selber tut. Ne? Wenn Gott uns sagt, wenn deinem Feind hungert, dann gib ihm zu essen. Das ist, was Gott hier tut mit seinem Feind, dem König, der Götzendiener ist, der sich abgewandt hat von ihm. Er hat Erbarmen mit seinem Volk und ernährt sie. Hier die Götzendiener.
die Sünder, die Aussätzigen sogar. Das ist auch ein Bild für Sünde, ist in der Bibel. Wir können frei kommen und essen. Aber der Ungläubige kommt um. So ist es auch geistig gesehen. Jesus hat für uns, für all unsere Schuld bezahlt am Kreuz. Und er hat für uns erkauft alle geistigen Segnungen, die Gott für uns hat. Epheserbrief Kapitel 1 spricht davon. Alles, was Gott für uns hat, hat Jesus für uns erkauft. Und wir Sünder, wir dürfen kommen und wir dürfen ein Fest feiern, wir dürfen uns bedienen. Hier in Gottes Wort, an den geistigen Ressourcen, Anteil haben an seinem Heiligen Geist. Wir werden so gut genährt von ihm. Umsonst, aus Gnade. Einzige, was wir brauchen, ist Glauben. Glauben, zu Jesus zu kommen. Aber der Ungläubige zahlt einen bitteren Preis. Warum? Weil er sich nicht vorstellen könnte, wie kann Gott es tun? Wie könnte Gott uns so versorgen? Das Wirken des Heiligen Geistes ist oft anders, als wir es uns vorstellen können, oder? Denk zurück, allein was Gott getan hat durch Elisa. Das Eisen, das Beil, was hier in Fluss gefallen war. Was wäre die menschliche, natürliche Reaktion? Hey, komm, wir gehen alle in den Fluss und tauchen und schauen, ob wir das Ding hochholen. Der Prophet sagt, wirf hier ein Stück Holz rein und das Eisen fängt an zu schwimmen. Mit dieser einen Frau, der Schunemiterin, die er versorgt hat, die nichts mehr zu essen hatte, verschuldet war. Gläubiger wollten ihre Söhne als Sklaven mitnehmen. Was wäre die natürliche Reaktion gewesen? Ich weiß nicht, was sie hätte machen können, eigentlich nicht viel in ihrer Situation. Aber was ist Gottes Weg? Der Prophet sagt ihr, geh raus, borg dir Schüsseln aus von der ganzen Nachbarschaft, von der letzten Tapperparty, sammle alles ein, was da noch rumsteht. Und dann leer aus diesem kleinen Fläschchen Öl, was du noch hast, rein. Und sie füllt alle Gefäße. Naaman, der Aussätzige. Hier bat ich 7-mal im Jordan und du wirst rein werden. Gottes Wege sind oft anders als unsere Wege. Nicht immer, er hat uns einen Verstand gegeben. Wir dürfen den Verstand gebrauchen. Aber wenn Gott klar zu dir spricht und es macht erstmal keinen Sinn und du weißt nicht, oh Gott, wie wird das sein? Gott, du legst uns was aufs Herz, aber Gott, wir haben nicht die Ressourcen. Wie werden wir das finanzieren? Wie wird das funktionieren? Oder was immer Gott dir aufs Herz legt, lass uns Gott nicht begrenzen. Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Und es war eigentlich sehr einfach, die ganzen Leute in diesen Begebenheiten mussten einfach im Glauben reagieren. Es war nicht schwer, die musste einfach ein paar Schüsseln hinstellen und ausleeren. Naaman musste 7-mal untertauchen im Jordan, ist nicht kompliziert. Die mussten einfach rausgehen und einsammeln. Aber sie mussten Glauben haben. Eine meiner Lieblingsstellen ist im Epheserbrief, im Kapitel 3. Das ist eine dieser Superlative in der Bibel. Epheser 3, Vers 20. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Jesus Christus auf alle Geschlechter hin, in alle Ewigkeit. Amen. Wie viel kann Gott tun? Kann er alles tun? Ja, hier steht aber über alles. Und dann kann er alles tun, was wir erbitten? Na, er kann viel mehr tun. Da haben wir wieder diese Superlative. Über die Maßen mehr, als wir erbitten oder überhaupt erdenken können. Und wir können uns ziemlich viel erdenken. Ist mal nur irgendwo Fernsehen, Science-Fiction-Filme oder so. Er kann mehr tun. Na, nicht nur mehr, sondern über die Maßen mehr, als wir uns überhaupt vorstellen können oder erbitten können. Jakobus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Lasst uns mutig sein im Gebet. freimütig. Wir dürfen mit Freimut vor den Thron Gottes kommen. Und wer weiß, was Gott noch vorhat mit uns. Wer weiß, was Gott tun wird in unserem Leben. Lass uns das nicht versäumen, weil wir ungläubig sind wie dieser Hauptmann hier und sagen, oh, ich weiß nicht, wie könnte Gott es tun? Ich weiß nicht, wie Gott es tun könnte, aber ich weiß, er kann es. Und selbst wenn ich es nicht verstehe. Ich weiß nicht, wie Gott mich versorgt hat die letzten 10 Jahre, aber er hat mich versorgt. Und gut versorgt. Und uns als Gemeinde auch. Und als wir Glaubensschritte gemacht haben, Jesus Night, solche Dinge, und wir das nötige Geld nicht am Konto hatten, vom Glaubensschritt gemacht, gemeinsam auch mit den anderen Gemeinden, und Gott hat immer versorgt. Wir verstehen nicht, wie er es macht, aber Gott macht's. Und Elisa hatte zu der Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hatte, gesagt, mache dich auf und geh fort, du und dein Haus, und bleibe als Fremde, wo du bleiben kannst. Denn der Herr hat eine Hungersnot herbeigerufen, die wird auch ins Land kommen, 7 Jahre lang. Seht ihr, was Gott tut? Als Ahab noch König war, gab es eine Hungersnot von 3 Jahren. Jetzt sind es 7 Jahre. Das Volk will nicht zuhören. Und Gott dreht hier einfach den Lautstärkeregler ein bisschen auf. Leute, hallo, wacht auf, kehrt um zu mir, will ihre Aufmerksamkeit haben. Manchmal, nicht immer, aber manchmal, wenn es in unserem Leben so ist und wir so eine Dürre haben und es ist Dürr in uns drinnen und wir sind geistlich trocken und wir hören den Herrn nimmer und Gott züchtigt uns. Manchmal ist es Gottes Züchtigung, nicht immer. Aber manchmal lässt Gott Dinge zu in unserem Leben, einfach um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wisst ihr was, wenn das der Fall ist, dann müssen wir nicht lange nachforschen und nachsuchen, wo denn das Problem liegt. Da ist es, dass wir einfach in Rebellion gegen ihn leben. Und Gott spricht was zu uns und wir sagen, nee, ich will das nicht tun. Oder ich lebe bewusst in Sünde gegen das, was Gottes Wort sagt. Und ich weiß, dass es falsch ist und ich will es aber trotzdem tun. Und Gott dreht den Lautstärkeregler ein bisschen aus, sagt, hallo, hallo, hier bin ich. Ich habe zu dir gesprochen. Und wenn wir nicht hören, dann dreht er noch ein bisschen lauter. Und er tut es, weil er uns lieb hat. Wie ein Vater, der seine Kinder züchtigt, weil er sie liebt. Weil er sie bewahren will vor wirklichem Unheil. Aber Elisa sagte es dieser Frau voraus. Da machte sich die Frau auf und tat nach dem Wort des Mannes Gottes. Sie ging fort, sie und ihr Haus, und blieb in der Fremde in dem Land der Philister 7 Jahre lang. Und es geschah am Ende von 7 Jahren, da kehrte die Frau aus dem Land der Philister zurück. Und sie ging aus zum König, wegen ihres Hauses und wegen ihres Feldes zu schreien. Der König aber redete gerade zu Gehasi, dem Diener des Mannes Gottes. Wir wissen jetzt nicht, das könnte sein, dass es chronologisch früher war, bevor der Gehasi noch aussätzig geworden ist. Scheint mir so zu sein, weil normalerweise hat der König nicht mit einem Aussätzigen hier geredet. König redete gerade mit Gehasi, dem Diener des Mannes Gottes, und sagte, erzähle mir doch all die großen Taten, die Elisa getan hat. Und es geschah, während er dem König erzählte, dass Elisa den Toten lebendig gemacht hatte. Siehe, da schrie die Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hatte, zum König wegen ihres Hauses und wegen ihres Feldes. Also die Frau kommt zurück nach 7 Jahren, irgendwelche Mietnomaden oder sonstigen Leute haben sich ihr Haus und ihr Land unter den Nagel gerissen und sie kommt zum König, um Gerechtigkeit zu schreien, sagen, das ist mein Besitz, ich will ihn zurückhaben. Und da sitzt gerade der Diener von Elisa beim König zusammen und erzählt ihm die Geschichte von dem Sohn dieser Frau, die Gott durch Elisa wieder lebendig gemacht hat. Und da sagte Gehasi, mein Herr und König, das ist die Frau. Und das ist ihr Sohn, den Elisa lebendig gemacht hat. Das sieht gut aus, oder? Und der König fragte die Frau und sie erzählte es ihm. Da gab der König ihr einen Hofbeamten mit und sagte, erstatte alles zurück, was ihr gehört, sowie den ganzen Ertrag des Feldes von dem Tag ab, an dem sie das Land verlassen hat, bis jetzt. Ist toll, wie Gott es manchmal macht, oder? Einfach die Vorsorge Gottes für unser Leben, wo einfach Dinge zusammenkommen, zusammenpassen. Richtiger Zeitpunkt. Haben wir schon oft erlebt, oder? Ich denke dran, wo wir gebetet haben und Gott hat uns in diesem Leiter, Pastorengebetskreis aufs Herz gelegt, eine Jesus Night zu machen und da kamen wir, ah, hier der Wolfgang in Hasloch, der hat einen Skatepark und er hat gebetet, Gott hat zu ihm gesprochen, dass er den verwenden will für irgendein christlichen Event und hat die Dinge zusammengebracht, Gottes Vorhersehung. Ich denke, wir haben das alle schon oft erlebt, dass Gott uns vorausgegangen ist und wir sind am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und es passt einfach alles. Wie spät haben wir es? Ja, wir haben noch Zeit, kurz einen König sterben zu sehen, einen weiteren. Und Elisa kam nach Damaskus, Ben-Hadad aber, der König von Aram, war krank. Der Herr hatte Elia nach Damaskus geschickt und hat gesagt, salbe Ben-Hadad zum König, hat dieses Geschäft nie vollendet. Jetzt macht Elisa, sein Nachfolger, das für ihn. Und diesen Ben-Hadad, dem König, der hier gerade noch Israel belagert hatte, der war krank und es wurde ihm berichtet, der Mann Gottes ist hierher gekommen. Da sagte der König zu Hazael, nimm ein Geschenk mit dir und geh dem Mann Gottes entgegen und befrage den Herrn durch ihn und sage, werde ich von dieser Krankheit genesen? Hat sich wahrscheinlich Hoffnungen gemacht. Er wusste, dass er den Naaman, seinen Herr Obersten, geheilt hatte. Und Hazael ging ihm entgegen und nahm ein Geschenk mit sich und allerlei Kostbares von Damaskus, eine Traglast für 40 Kamele. Und er kam und trat vor ihn hin und sagte, dein Sohn Ben-Hadad, der König von Aram, hat mich zu dir gesandt und lässt sagen, werde ich von dieser Krankheit genesen? Elisa sagte zu ihm, geh hin und sage ihm, du wirst bestimmt genesen. Aber der Herr hat mich sehen lassen, dass er stirbt. Ja, dass er stirbt. Also er wird sterben, aber nicht an seiner Krankheit. Dabei starrte er unbeweglich vor sich hin und war über die Maßen entsetzt. Dann weinte der Mann Gottes. Und Hazael hat sich offensichtlich unwohl gefühlt, wohin der erst entsetzt anstarrt und dann zu heulen anfängt. Da sagte Hazael, warum weint mein Herr? Er sagte, weil ich erkannt habe, was du den Söhnen Israel Böses antun wirst. Ihre festen Städte wirst du in Brand stecken und ihre jungen, wehrfähigen Männer mit dem Schwert erschlagen und ihre Kinder wirst du zerschmettern und ihre Schwangeren aufschlitzen. Da sagte Hazael, was ist dein Knecht, der Hund, dass er eine so große Sache tun könnte? Wer bin ich, sowas zu tun? Elisa aber sagte, der Herr hat mich dich sehen lassen als König über Aram. Da ging er von Elisa weg und kam zu seinem Herrn. Der sagte zu ihm, was hat Elisa dir gesagt? Er sprach, er hat mir gesagt, du wirst bestimmt genesen. Und es geschah am folgenden Tag, da nahm er die Decke und tauchte sie in Wasser. So getan, als würde er den König pflegen. Vielleicht hat er ein Fieber gehabt und er hat ihm hier kühle, nasse Tücher aufgelegt. Und er breitete sie über sein Gesicht, sodass er starb. Hat Gottes Wort ein bisschen nachgeholfen. Denn er stickt und Hazael wurde an seiner Stelle König. Ich weiß nicht, welche geistliche Lektion ich daraus ziehen soll, außer dass Gottes Wort eintrifft. Wieder mal. Lass uns hier Schluss machen. Vater, ich danke dir für dein Wort. Und Vater, ich bitte dich, stärke unseren Glauben. Herr, dass wir Menschen sind, die im Glauben das annehmen, was du sagst. Und selbst wenn wir nicht alles verstehen, aber wir kennen dich und deinen Charakter und dass du unser lieber Vater bist. Und wir kennen deine Verheißungen, dein Wort. Lass uns dran festhalten, Herr. Lass uns gläubig sein und nicht ungläubig. Und Vater, gib uns ein Herz, die gute Botschaft und all diese Schätze, die du uns anvertraut hast, weiterzugeben an andere Menschen, die dich und das, was du für uns getan hast und was du für uns hast, noch nicht kennen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.